Abschiebungen nach Afghanistan, Kontrollen an den Grenzen, Kürzungen der Leistungen für die, die das Land verlassen sollen. Drei Maßnahmen, die seit dem Anschlag von Solingen diskutiert werden. Die Union hat den Druck in Sachen Migration erhöht. Und die starken Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen für AfD und BSW treiben die Ampelkoalition zum Handeln. Heute hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu einem Gespräch mit Ländern und der CDU-CSU eingeladen. Es geht um einen härteren Kurs gegen irreguläre Zuwanderung. Und es sollen konstruktive Gespräche gewesen sein. Zäsur nach den Wahlen, was kommt in der Asylpolitik? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Günay Yasemin Balci. Sie ist Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln und auch Schriftstellerin, Journalistin und Filmemacherin. Herzlich willkommen, Professor Dr. Hans Vorländer, Professor für politische Theorie an der TU Dresden und Vorsitzender des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Bei uns ist Christine Dankbar. Sie ist Politikchefin der Frankfurter Rundschau. Und Volker Resing, er verantwortet das Ressort Berliner Republik beim Magazin Cicero und hat ein Buch mit herausgegeben, das heißt Der Selbstbetrug, wenn Migrationspolitik die Realität ignoriert. Frau Balci, Sie haben jeden Tag mit der Realität der Migrationspolitik zu tun. Wie sieht es denn dann aus? Wo würden Sie sagen, was ist das Wichtigste? Weil alle sagen jetzt, wir brauchen eine Wende. Braucht es solche starken Veränderungen in der Migrationspolitik?
Also ich glaube, dass sich so eine Debatte jetzt gerade verlagert auf das Thema Migration. Und im Grunde genommen geht es aber um was völlig anderes in Deutschland. Es ist klar, dass das Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger abgenommen hat und abnimmt mit jedem Terrorangriff, den wir in Deutschland erleben. Mit jedem Verbrechen, das ganz klar zugeordnet wird. Menschen, die zugewandert sind oder noch gar nicht lange hier sind oder überhaupt keinen Aufenthaltstitel haben, Asylsuchende, die vielleicht schon längst hätten abgeschoben werden müssen, plötzlich zu Straftaten dann neigen oder im schlimmsten Fall Menschen umbringen, dann gibt es bei uns in Deutschland einen großen Aufschrei, weil die Menschen sich unsicher fühlen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir ein enormes Migrationsproblem hätten. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn man sich Neukölln anguckt, wir in Neukölln haben zum Beispiel relativ wenig Menschen, die AfD wählen. Und gleichzeitig wissen Sie aber alle hier in der Runde, dass Neukölln immer Sinnbild ist für den Ort, wo ganz viel passiert, wo sehr viele Probleme auch wirklich diskutiert werden, die mit dem Thema Migration und Einwanderung zu tun haben. Das zeigt für mich ganz klar, dass der normalsterbliche deutsche Bürger und die Bürgerin sehr gut klarkommen mit dem Fakt, dass wir ein Einwanderungsland sind.
Also bei Ihnen gibt es weniger Verunsicherung, würden Sie sagen?
Absolut. Also ganz klar. Sonst würden Sie ja auch, haben wir in Neukölln bei den Wahlen, haben wir nie einen extremen Rechtstrend verzeichnen können bisher. Ja.
Also da würden Sie sagen, muss man nichts ändern, wenn Sie sagen?
Nein, man muss total viel ändern. Wir sind ein Einwanderungsland. Und wir sind erst sehr spät zu dem Punkt gekommen, dass wir überhaupt akzeptieren wollten, dass wir ein Einwanderungsland sind. Es wird kein Deutschland 1980 mehr geben. Es wird auch kein Deutschland 1990 mehr geben. Wir sind eine sehr breit aufgestellte, vielfältige Gesellschaft. Aber wir haben Einwanderung noch nie wirklich gemanagt. Und es geht nicht nur darum, Fachkräfte zuwandern zu lassen. Ja? Wir brauchen auch die Menschen, die die einfachen Berufe verrichten, die wir heute schon viel zu wenig haben in Deutschland. Und das ist ein Riesenthema, um das wir uns ganz doll und dringend kümmern müssen. Was ist mit all den Menschen, den Frauen in Afghanistan, die wir gerne hier hätten, weil sie auch ein Anrecht dazu haben, hier zu sein? Warum
Frau
reden wir
machen,
ständig...
Machen wir nicht alles ganz am Anfang? Damit,
ich muss das so loswerden, weil wir müssen wirklich... Wir dürfen uns nicht von den extremen Rechten vor sich hertreiben lassen. Okay. Wir müssen kritisch über Einwanderung sprechen, wir müssen über das Asylrecht sprechen, aber wir dürfen nicht deren Narrative für uns zum Vorbild machen. Das ist ganz fatal.
Okay, Herr Vorländer, ich habe gesagt, heute gab es ein Treffen, das war sozusagen ja auch ein Angebot der CDU-CSU-Opposition, die gesagt haben, wir müssen hier miteinander sprechen und wir wollen auch können gemeinsam Lösungen suchen, damit der Zuzug irreguläre Zug gestoppt wird. Ist das der richtige Ansatz, um zu sagen, ja, wir müssen der Verunsicherung, die viele Bürger haben, etwas entgegensetzen?
Ich glaube, die Politik hat natürlich einen Handlungsdruck und sie hat das verspürt. Und das kommt immer wieder, gerade dann, wenn es solche Ereignisse wie in Solingen gibt. Und die Politik muss in irgendeiner Weise ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Und deshalb war das eben auch, der Abschiebeflug war eine solche Aktion und war natürlich auch bewusst vor den Wahltermin gesetzt. Das andere Problem ist natürlich, dass wir Migration steuern müssen und dass hierzu eben unterschiedliche Maßnahmen entweder ergriffen werden müssen oder Stellschrauben verbessert werden müssen, Stellschrauben in Bewegung gesetzt werden müssen. Es geht vor allen Dingen ja um die irreguläre Fluchtmigration. Und wir müssen auch deutlich unterscheiden zwischen Erwerbsmigration und Fluchtmigration. Dann gibt es die Fluchtmigration, die zur Anerkennung von einem Asylstatus führen durch ganz bestimmte Verfahren. Und dann gibt es eben andere Probleme, die bestehen beispielsweise in der Sekundärmigration. Das heißt, wenn Menschen in den Raum der Europäischen Union einwandern, im ersten Land einen Antrag stellen, dann aber weiterziehen, dann ist es ein Zeichen, dass das europäische Asylsystem so nicht funktioniert. Und deshalb gibt es ja viele Versuche, auch beschlossen, das gemeinsame europäische Asylsystem zu reformieren und bis 2026 zu implementieren.
Das dauert aber natürlich noch. Man hat ja das Gefühl, dass die Politik jetzt handeln will, auch vor allen Dingen unter dem Eindruck der Wahlen in Sachsen und Thüringen. Frau Dankbar, wie wichtig ist es, dass jetzt die Innenministerin die Opposition eingeladen hat, die Länder eingeladen hat? Ist das so ein Signal nach draußen, ja, wir haben verstanden? Und kommt das nicht gerade dann auch schlecht an, weil dann viele Bürgerinnen und Bürger sagen, das hättet ihr doch schon längst machen können?
Naja, aber ich denke, die Ampel ist und damit auch die Innenministerin, die sind jetzt an einem Punkt, wo sie eigentlich überhaupt nichts mehr so richtig machen können. Und deswegen ist der Versuch, die Opposition einzuhegen, zumindest taktisch nicht ganz falsch, weil man dann einfach davon ausgeht, dass es vielleicht nicht mehr solche Pressekonferenzen gibt, in denen der Oppositionsführer sagt, es reicht und den Ausstieg aus dem europäischen Dublin-System fordert und die Grenzen dicht machen und so. Wenn man dann versucht, das auf eine etwas vernünftigere Basis zu bringen, ist, glaube ich, allen gedient. Insofern kann man jetzt gar nicht sagen, dass es ein verkehrtes Treffen war. Es wurde als Arbeitstreffen deklariert. Es war jetzt kein Bund-Länder-Gipfel oder so. Mal sehen, was dabei rauskommt, was da jetzt vertraulich besprochen wurde oder auf was man sich da verständigen wollte oder was man prüfen will. Tatsache ist natürlich, dass ich würde mir persönlich, also als politische Beobachterin, ein bisschen mehr Präzision wünschen, wenn beispielsweise Friedrich Merz sagt, dem Kanzler droht das Land zu entgleiten. Das ist natürlich nicht der Fall. Dem entgleitet die Stimmung im Land. Das ist der Fall. Aber es ist ein riesenweiter Unterschied. Und der Oppositionsführer segelt natürlich auf dieser Stimmungsmache ein bisschen mit, muss man ganz klar so sagen.
Hesing, wie würden Sie es sagen, wenn Merz davon spricht, dass dem Kanzler das Land entgleitet? Auch der bayerische Ministerpräsident, der will eine grundlegende Migrationswende. Also sind das Punkte, wo Sie sagen, ja, das ist auch allerhöchste Zeit und tatsächlich haben wir... Ist das eine Stimmung oder ist es mehr als eine Stimmung?
Es ist natürlich mehr als eine Stimmung. Wir haben ein massives Problem. Und da muss man doch noch mal abschichten und klar sagen, wer irreguläre Migration bekämpfen will, ist nicht ausländerfeindlich oder leugnet, dass wir ein Einwanderungsland sind, sondern wir haben ein massives Problem im Land und dies muss gelöst werden. Und es ist, glaube ich, fatal, wenn wir dann immer mit so Schablonen umgehen, segelt auf einer Welle Stimmung oder Narrative, wenn wir einfach Probleme nicht anschauen.
Was ist denn Ihrer Meinung nach das Hauptproblem?
Ja, ich verweise einmal auf das Papier des Deutschen Landkreistages von gestern, der auf 5 Seiten detailliert aufgeschrieben hat, dass wir eine Überlastung unserer Systeme haben. Wir können die Leute nicht unterbringen, wir können sie nicht richtig schulen, wir können keine Integration vernünftig machen. Das, was wir wollen, kriegen wir nicht hin. Unsere Sozialsysteme sind überlastet, wir können unser Sozialsystem nicht halten bei einer ungesteuerten Migration. Und der Deutsche Landkreistag ist nun wirklich nicht verdächtig, irgendwie einem Lager zuzuordnen zu sein. Er repräsentiert die Kommunen von 94% des Landes. Also wir haben ein massives Problem und dieses Problem muss gelöst werden und es darf nicht in politische, es darf nicht dazu genutzt werden, nur hier Polemik zu
bereiten. Also geht es um die Anzahl? Ist das das Hauptproblem?
Es geht auch um die Anzahl, aber es geht natürlich auch um die Zeit, die man hat, um die Anzahl der Menschen auch unterzubringen und um auch all das zu gewährleisten, was jemand braucht, der schutzsuchend bei uns ankommt. Aber dass wir dieses Problem haben, das ist ja nicht neu. Und das ist ja auch etwas, über das wir schon seit langem reden und versuchen, Lösungen zu finden. Gerade die Menschen an der Basis, mit denen ich viel zu tun habe, sind ja jene, die versuchen, die besten Ideen und Strategien umzusetzen. Ich habe jetzt nur eine Frage an Sie. Möchten Sie diese Probleme, die Sie gerade genannt haben, in den Kontext setzen mit den Wahlergebnissen in Thüringen? Wollen Sie mir sagen, dass die Menschen, die in Thüringen für eine faschistische Partei gestimmt haben, der Meinung sind, sie sind selbst überlastet und spüren das in ihrem Alltag? Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja? Ich finde auch, welche Migrationsdebatte führen wir eigentlich? Reden wir darüber, dass wir Geflüchtete aufgenommen haben und versuchen, denen gerecht zu werden? Und wenn wir ihnen nicht gerecht werden, können wir natürlich auch nicht mehr Menschen aufnehmen. Mhm. Die Kommunen sind überlastet, auch das ist kein Geheimnis, das wissen wir schon lange. Und es gibt auch da sehr viele Unterschiede. Und es gibt sehr gute Strategien und es gibt schlechte Strategien. Das heißt, wir sind da auch sehr lernfähig. Es entstehen ganz neue Dinge. Ich kann Ihnen nur sagen, gucken Sie sich bei uns in Berlin die Unterkünfte von Geflüchteten an. Da haben Sie sehr große Qualitätsunterschiede. Und das muss gemanagt werden. Ja? Das sind Dinge, über die wir offen reden müssen.
Kurz.
Und da bin ich auch sehr bereit, mich auf alle Problemdebatten einzulassen. Ich möchte nur nicht diesen Kontext. Ja,
dass wir, dann lassen Sie Herrn Rehse kurz auf Ihre Frage antworten.
Natürlich gibt es da einen Kontext, das ist doch klar. Horst Seehofer hat gesagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Das ist, klingt oberflächlich, ist aber so. Wenn sozusagen die Politik und jetzt hier insbesondere die Ampel die letzten 2,5 Jahre sagt, ja, im Grunde können wir nicht wirklich begrenzen. Es war ja ein scheibchenweises Voranschreiten. Es sollte das keine Grenzkontrollen geben, dann gab es welche. Mhm. Also wenn die Politik sagt, sie kann Probleme nicht lösen, dann gehen Leute zu Parteien, die sagen, wir können alles lösen. Das ist natürlich fatal. Aber dann kann man nicht damit darauf reagieren, zu sagen, wir haben gar kein Problem. Sondern man muss das Problem halt lösen.
Vielleicht gehen wir mal ganz kurz über die Zahlen, weil das ist natürlich, ich glaube, hier am Tisch sitzt niemand, der sagt, wir haben überhaupt kein Problem damit, sondern man muss die Probleme genau benennen. Und es ist völlig richtig, dass Kommunen, nicht alle, da gibt es auch ganz große Unterschiede, aber es gibt natürlich Kommunen, die haben Probleme, die Leute unterzubringen. Und da muss man sich einfach mal gucken, wer ist denn jetzt gekommen oder wie viel sind gekommen. Und letztes Jahr waren es ungefähr 350.000 Asylbewerber. Das ist wirklich eine hohe Zahl. Dieses Jahr sind wir wieder, da werden wir ungefähr bei 200.000 vermutlich landen. Das ist genau die Zahl, die Horst Seehofer, der von der Mutter aller Probleme redet, gesagt hat, 200.000 kann dieses Land hier aufnehmen. Also sind wir ja wohl nicht wirklich an dieser Notlage, die Herr Merz besprochen hat. Das muss man einfach mal konkret sagen, dass das eine massive und auch etwas maßlose Übertreibung war, muss man einfach mal so benennen. Natürlich gibt es Probleme unterzubringen, weil wir haben über 1 Million ukrainische Flüchtlinge, über die keiner redet, weil die völlig zu Recht auch hier sind. Tatsache ist aber auch, dass die untergebracht werden müssen. Jetzt wird aber der Fokus darauf gelegt, auf andere, die, weil das auch immer einfacher ist. Es hat auch nichts mit den Wahlergebnissen im Osten zu tun. Der Meinung bin ich auch, da können wir ja vielleicht noch mal drüber reden. Aber jetzt wird der Fokus darauf gelegt. Und ich möchte niemanden, der Angst hat oder so, das ausreden oder sagen, du bist dumm oder sonst irgendwas. Natürlich ist das, wenn man so einen Anschlag hat. Aber wenn man diese innere Sicherheit, wenn man die erhöhen will, das erreicht man nicht, indem man die Grenzen dicht macht, sondern indem man sieht...
Aber Grenzkontrollen wirken doch schon.
Grenzkontrollen wirken bei der illegalen Einreise, ja. Selbstverständlich. Aber es wird auch weiter womöglich noch Anschläge geben. Wir haben hier Leute, die sind teilweise schon Jahre im Land, die sich radikalisiert haben. Da wird man mit Grenzkontrollen nichts...
Man kann ja das eine tun, muss das andere nicht lassen.
Moment. Ja, klar, weil es eine Überlastung gibt.
Herr Vorländer, der Sachverständigenrat für Integration und Migration, dem Sie da vorsitzen. Also Sie machen sich ja nun schon seit vielen Jahren darüber Gedanken. Hört die Bundesregierung sich das an? Also es ist ja nicht, man hat ja so ein bisschen das Gefühl nach Solingen, da haben alle gesagt, jetzt müssen wir mal schnell was machen, der Druck steigt. Die Opposition ist da, treibt die Ampelkoalition da voran. Also das gibt's doch, aber man weiß doch das Problem und man hat sich doch auch schon mit Lösungen auseinandergesetzt, oder?
Ja, natürlich. Es gibt ja auch viele Lösungsvorschläge. Es wird eine ganze Menge umgesetzt. Wir haben in den letzten 1-2 Jahren enorme Veränderungen, man kann auch sagen eine gewisse Verschärfung des Asylrechts in Deutschland. Wir haben immer aber ein Umsetzungsproblem. Und das liegt natürlich auch in der Umsetzung durch Verwaltung bis hin eben zum Integrationsmanagement. Es gibt Probleme. Man sollte diese Probleme adressieren und man sollte versuchen, eben im Benehmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, das kommt da auch noch hinzu, wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten, alle arbeiten am Problem der Integration, der Aufnahme, der Integrations- und Sprachkurse, der Beschulung, des Kindergartenwesens, der Kita. Also wir haben ganz viele Probleme, die wir natürlich in den Kommunen, in den Landkreisen beobachten. Aber es gibt auch sehr gute Bewältigungsstrategien. Es gibt viele Kommunen und Landkreise, die machen das vorzüglich.
Aber wenn es aber doch jetzt darum geht, oder das ist ja die Botschaft, die jetzt gesagt wird, wir müssen den Zuzug begrenzen. Da müssen weniger letztendlich kommen. Ist das die Lösung? Weniger?
Nein, das ist ja der Versuch, sozusagen den weiteren Zuzug irreguläre Migration einzuschränken. Weil in der Tat aber seit 2015, 16 viele Menschen zu uns gekommen sind. Und weil Kommunen und manche Landkreise eben sagen, wir haben Schwierigkeiten. Es ist auch schwierig, sozusagen zum Beispiel bei den Ausländerbehörden alles entgegenzunehmen, weil wir zu wenig Personal haben. Wir haben zu wenig Personal in den Kitas und Kindergärten. Die sozusagen Administrierung der Integration vor Ort, das ist ein großes Problem. Und deshalb versucht man jetzt, und so müsste man das diskutieren vielleicht, die irreguläre Migration einzudämmen und sie zu steuern, damit diejenigen, die hier sind, tatsächlich auch sinnvoll in den Wohnungsmarkt, Schulsystem,
Bildungssystem. Und wie mache ich das konkret? Wie dämme ich diese irreguläre Migration? Wie dämme ich das ein? Durch Grenzkontrollen? Und indem ich die hier nicht mehr sein dürfen,
wir müssen das wirklich auch getrennt immer diskutieren, weil es unterschiedliche Problemlagen sind und Problemkomplexe. Irreguläre Migration kann man durch beispielsweise die Reform des europäischen Asylsystems kann man sie eingrenzen. Das heißt, was wir ja versuchen, und die Europäische Union hat das beschlossen, dass bis 2026 Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden. So, es gibt auch klare Vorstellungen, die sind auch jetzt eigentlich in Gesetze gegossen von Seiten der Europäischen Union, dass dann eben, wenn Menschen, die an den Grenzen ein Verfahren hatten oder begonnen haben, aber weiterziehen, beispielsweise nach Deutschland, dass die rücküberstellt werden.
Da haben wir ja gesehen im Fall von Solingen, dass das nicht funktioniert.
Die Sozialleistungen also gekürzt werden können in solchen Fällen, wo eben jemand einen Asylantrag woanders gestellt hat. Viele Stellen.
Ist das eine richtige Maßnahme, dass man sagt, dass diejenigen, die hier laut Dublin eben in ein anderes Land gehen müssen, die zurückgeführt werden müssen, dass die dann keine, das heißt ja dann jetzt immer so schön Brot, Bett und Seife und mehr nicht bekommen?
Also ich finde es erstmal grundsätzlich wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass wir über einzelne Menschen reden. Und das gibt immer Einzelfallprüfungen und Härtefallprüfungen. Und es ist auch total wichtig, dass wir das mal ganz klar so sehen. Ja? Also wir reden hier über Menschen, über menschliche Schicksale. Und wir reden hier jetzt nicht nur über den Täter von Solingen oder Asylsuchende, die hier straffällig werden, sondern über eine ganze Bandbreite von Menschen, die aufgrund von Krieg, aufgrund von Verfolgung zu uns fliehen. Ja? Deswegen gibt es dieses Asylrecht. Das hat einen guten Grund, warum wir das haben. Sie können das gleich noch mal anders ausführen. Und wenn wir dann sagen, wir kürzen die Leistungen, glaube ich, ist das immer eine ganz individuelle Entscheidung, die da passieren muss letztendlich. Es ist genauso wie mit der Abschiebedebatte. Ja? Also ich meine, wer wird wann, wie, warum abgeschoben? Auch da kann ich Ihnen sagen, ja? Letztendlich waren die meisten Fälle der Abschiebung, die dann stattgefunden haben letztendlich, das hat Familien betroffen, das hat Menschen betroffen, die teilweise in Lohn und Brot waren, deren Kinder in der Schule waren, die sehr gut integriert waren, also weil wir gerade von Integrationsproblemen gesprochen haben. Ich will nur eine einzige Sache sagen. Wir müssen auch die Möglichkeit schaffen, dass Menschen, die diesen Schutz brauchen, tatsächlich auch ihn bei uns bekommen. Ja? Wir müssen uns
die Mühe... Aber das Grundrecht auf Asyl gibt es. Das sind aber nur, es ist nur ein geringer, sehr geringer Prozentsatz, aber, der anerkannt ist.
Ja, aber es ist am Ende auch das Recht des Stärkeren, das sich durchsetzt. Das heißt, die Menschen, die durch irreguläre Migration zu uns kommen, sind oftmals jene, die sich einfach durchsetzen konnten, die Stärkeren waren. Mhm. Das sind nicht die Alten, die Frauen, die Kinder, die Familien etc. Okay, ja? Auch darüber muss gesprochen werden. werden. Ja? Ob das nicht etwas ist, was auch in unserer Verantwortung liegt. Und was mir überhaupt nicht passt, ist einfach, also diese Floskel, Migration ist die Mutter aller Probleme. Ich meine,
das ist jetzt auch schon eine Weile her.
Ja, aber trotzdem, das muss ich nochmal sagen.
Ja, Lindemann sagt auch Migration, Migration, Migration. Das sind die drei Hauptprobleme.
Also wie stellen Sie sich denn eine moderne Gesellschaft in einer globalisierten Welt vor? Das ist doch völlig wahnsinnig. Ich meine, das ist eine Debatte, die hätte von Helmut Kohl sein können. 1980, ja, wir können die Hälfte der Türken nicht mehr integrieren oder so. Also da sind wir Lichtjahre weit entfernt von.
Herr Resing, was für eine Atmosphäre wird auch dadurch geschürt, durch die Diskussion, die wir jetzt haben?
Naja, die Atmosphäre, die entsteht, wenn Probleme nicht benannt werden dürfen und diejenigen, die Probleme benennen, werden gesagt, ihr seid 18 Jahre und ihr wollt kein Einwanderungsland. Das halte ich für schwierig.
Aber dass die Probleme nicht benannt werden, das stimmt ja nicht.
Genau. Deswegen ist es wichtig, nochmal, und was Frau Balci sagt, ist ja genau richtig. Es betrifft immer konkrete Menschen und wir treffen nicht die Richtigen. Ruth Koopmans, der Migrationsforscher, sagt das immer wieder. Selbst wenn wir die gleiche Zahl aufnehmen, lass uns doch wenigstens die aufnehmen, die wirklich unseren Schutz bedürfen. Und ich würde gern einen konkreten Fall, den mir ein Freund gerade erzählt hat, sagen. Ja? Schule in einem Problembezirk. Dort ist ein junger Mann aus Syrien, hat Deutsch gelernt, jetzt nach 2 Jahren wird er abgeschoben nach Polen, weil er dort den ersten Antrag gestellt hat. Und nach 2 Jahren Bearbeitung stellt die Behörde fest, das dürfte er nicht, also wird er nach Polen zurückgeschickt. Ja. Das ist doch der ganze Wahnsinn, den wir machen. Wir nehmen unsere eigenen Regeln nicht ernst. Das heißt, Abschiebung. Ich war an der polnischen Grenze. Ich bin mit dem Bundesgrenzschutz da gewesen, mit der Bundespolizei. Eine Zurückweisung von solchen Personen, die aus Polen kommen, denen hilft man möglicherweise, weil man ihnen sozusagen dieses Hin- und Herwandern erspart. Wir müssen doch mal gucken, dass wir unser Asylsystem so falsch anwenden, dass wir den Falschen helfen, den Richtigen nicht schnell genug Integration ermöglichen und auch noch nicht mal eine Kontrolle darüber haben, wenn Kriminelle dabei sind.
Was wäre denn dann ein richtiger Schritt, Frau Dankmar? Was würden Sie denn sagen? Was wäre jetzt um einer bestimmten aufgeheizten Stimmung etwas entgegenzusetzen?
Also ich bin weit davon entfernt, dass, und ich glaube auch nicht, dass es hier, also wir reden ja endlos über Probleme und dass es alles so überhaupt nicht geht und dass es in Europa fairer verteilt werden muss und GEAS, das ja jetzt beschlossen wurde und das nichts bringen wird.
Gemeinsame Asylpolitik europäische.
Genau, ganz genau. Ich finde, man sollte sich vielleicht einfach mal angucken, was man ehrlich hier machen kann, und dann guckt man sich an und sieht, dass in der Tat, wie Sie es auch gesagt haben, eine Reihe von jungen Männern hierher kommen, die das einfach geschafft haben, über diese Fluchtwege zu kommen, und die sind jetzt da, und natürlich sind die auch ein reales Problem. Das ist das Delinquentenalter. Das ist bei Deutschen im Übrigen auch so. Die haben auch eine erhöhte Kriminalitätsrate. Aber dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass man die nicht ohne Arbeitserlaubnis und sonstige in einem Asylbewerberheim sozusagen ghettoisiert oder isoliert, sondern dass man denen einfach sagt, wir wissen nicht, ob ihr hier bleiben könnt. Ganz klare Ansage, wir wissen nicht, ob ihr hier bleiben könnt. Aber ihr dürft vom ersten Tag an arbeiten.
Oder ihr müsst sogar arbeiten. In Dänemark müssen.
Ja, aber hier wird es teilweise eben nicht so gemacht. Da darf man zumindest in den ersten Wochen nicht. Und wenn es nicht geklärt ist, darf man wieder nicht. Die sitzen sehr lange und fegen dann für 1 Euro irgendwie das Heim oder sonst was. Man muss da klare Ansagen machen. Integriert
aber
euch.
Aber das hat man hätte man auch 2016 schon machen können?
Das hätte man schon seit Jahren machen können.
Hat man nicht gemacht. Also dann nochmal, wie stark ist das Versäumnis da der Politik, vielleicht auch aller Parteien? Und wo gibt es überhaupt jetzt noch eine Möglichkeit, den Kurs zu korrigieren?
Naja, das ist ja das Problem, was Herr Vorländer auch gesagt hat, dass das sozusagen das Umsetzungsproblem ist. Da muss man sich einfach mal angucken, wenn man jetzt ein riesengroßes Problem hat, dann muss man das versuchen, in kleinere Häppchen zu teilen. Das heißt, man guckt sich mal die Kommunen an, wo es funktioniert, wo die versucht haben. Es gibt natürlich wirklich Kommunen, die ihre Leute unterbringen, nicht isolieren. isoliert und guckt sich da was ab und versucht dann, natürlich kann man auch versuchen abzuschieben. Wir haben jetzt 28 abgeschoben, mit großem Vorlauf macht. Wenn man die Zahlen kriegen will, dann muss man die Familien abschieben. Die trifft man nämlich an, die anderen trifft man nicht an. Dann kann man die Statistik vielleicht erfüllen und kann sagen, wir haben viermal mehr abgeschoben. Aber ich weiß nicht, ob wir dann auch viermal sicherer sind in diesem Land.
Das ist ja der Punkt, Herr Vohle. Was sollte die Politik sozusagen leiten? Geht es darum, den islamistischen Terrorismus zu verhindern? Weitere Terroranschläge? Geht es darum, die Wahlergebnisse der AfD zu begrenzen? Worum geht es? Sollte es der Politik da gehen?
Ja, es geht ja eigentlich darum, dass man die einzelnen Probleme auch getrennt und sachlich diskutiert. Wir mengen immer alles zusammen. Wer Migration, Migration, Migration sagt, will die Stimmung anheizen und will spalten. Der trägt nicht wirklich bei zur Lösung konkreter Probleme.
Würden Sie auch sagen, dass das Herr Merz das tut?
Das hat er natürlich, wenn er sagt, wir nehmen überhaupt gar keine Syrer und Afghanen mehr auf. Was ist natürlich vollkommener Widerspruch zu allen rechtlichen Regeln und zu Asyl. Praktiken steht, dann kann man das nicht machen. Das war ja auch eine politische Inszenierung sozusagen vor der Wahl, um auch den Kanzler noch mal in die Enge zu treiben. Was wir immer wieder feststellen, dass wir auch falsche Erwartungen wecken, und zwar im Bereich der pauschalen Diskussion. Das war auch bei dem Bundeskanzler so, als der sagte, wir schieben im großen Stil ab. Das sind Ankündigungen, von denen jeder weiß, dass es in die Leere geht, ins Falsche geht, weil es schlicht und einfach auch nicht machbar ist. Das weiß jeder. So, wir wecken Erwartungen, die dann enttäuscht werden, und dann fällt es den Politikern und Politikerinnen wieder auf die Füße und die Menschen sagen, ihr liefert ja nicht das, was ihr versprecht. Man muss anders an die Sachen herangehen, und der politische Islamismus, die Phänomene der Radikalisierung ist ein Problem. Das muss man mit Prävention oder mit auch vielleicht anderen nachrichtendienstlichen Mitteln muss man das angehen, wenn es zu terroristischen Attentaten kommt. Die ganzen Warnungen, die wir bekommen haben, haben wir von ausländischen Diensten erhalten. Genau. Das ist das eine Problem. Ja. Und dann haben wir viele andere Probleme, aber die muss man sozusagen differenziert diskutieren. Ja. Und dann kommen wir der Sache näher.
Ich würde ganz gerne aber doch noch mal bei der Antwort der Politik bleiben, Herr Rehsing. Hat der Oppositionsführer, hat Merz falsche Erwartungen erweckt, indem er gesagt hat, wir müssen das jetzt stoppen, und dass, wenn wir sozusagen die Regierungsmacht hätten, dann würde das funktionieren.
Ja, ganz und gar nicht, vor allem, weil ja der Kanzler ihm sehr gefolgt ist. Der Kanzler ist ja mit einem Maßnahmenpaket gekommen, und es ist ja ganz interessant hier in der Runde, wenn man sich die Maßnahmen anguckt, die die Bundesregierung vorschlägt, die sind ja schon fast drastischer als das, was wir hier heute diskutiert haben. Also ich meine, was der Kanzler und seine Innenministerin danach vorgeschlagen hat, Verwirkung des Aufenthaltsrechts bei Urlaubsreisen ins Herkunftsland, Inhaftierung bei Missbrauch des Asylrechts, das sind ja schon sehr drastische Maßnahmen. Und offenbar hat die Ansage des Oppositionsführers ja durchaus gewirkt, zu sagen, wir brauchen hier jetzt eine stärkere Wende in der Migrationspolitik, und immer dann zu sagen, ja, das spaltet, wenn man darauf verweist, das ist ja relativ hilflos. Ja. Es gibt ja oft, sonst würde doch heute die Bundesregierung nicht mit der Opposition in den Ländern zusammensitzen, wenn das Ganze irgendwie nur Polemik der Opposition wäre. Mhm. Offenbar hat doch diese Bundesregierung, diese Ampelregierung erkannt, dass sich in der Migrationspolitik grundlegend was ändern muss, was übrigens der Generalsekretär der FDP heute noch mal betont hat, inklusive Grundgesetzänderung.
Wollte ich gerade sagen, wenn Merz davon spricht, keine Syrer und Afghanen mehr aufnehmen, ist das natürlich rechtlich schwierig umzusetzen.
Also die Notlagen, europäische Asylrecht sieht ganz klar eine Notlage vor. Ich verweise noch mal auf meinen Landkreistag. Da sind alle Parteien in den Landkreisen vertreten, alle regieren, und die verlangen sofort die Erklärung von der Notlage, um kurzfristig keine Syrer und Afghanen mehr aufzunehmen. Das heißt nicht, dass wir nicht grundsätzlich helfen wollen. Das heißt auch nicht, dass
aber
wir
das Asylrecht auch abschaffen wollen. Aber das heißt auch, dass man auch die
das
afghanische...
Das heißt, das ist jetzt eine Notlage.
Das heißt aber auch, dass ich die afghanische Frau, die fliehen will, auch nicht aufnehmen kann.
die dort...
Ja, ich wäre ja zum Beispiel dafür, dass wir sehr viele Frauen und Kinder aus dem Jemen aufnehmen. Also, das ist einer der schlimmsten Kriege.
Aber das heißt, die wir haben.
Okay, die Frau aus Afghanistan, die jetzt durch das Programm der Bundesaußenministerium herkommt, großartig, wenn es dann eine Frau ist, die bedroht ist. Aber das haben wir auch im Jemen. Wir haben die Augen vor dem schrecklichen Krieg im Jemen verschlossen.
Die Frage ist ja, wie sehr kann ich meinen Menschen eben pauschal nach der Nation dann beurteilen, Frau Balci? Oder ist das einfach auch naiv zu sagen, ja, also wenn man sich gerade den islamistischen Terror anschaut, dann ist das eine hohe Gefahr. Und viele Menschen werden kommen aus Syrien und Afghanistan, die sich dann radikalisieren oder schon radikalisiert hierher kommen.
Also zunächst einmal möchte ich klarstellen, nicht, dass das missverständlich ist. Einwanderung ist eine enorme Belastungsprobe für jede Gesellschaft. Ja. Aber es ist nicht nur...
Auch eine Bereicherung vielleicht.
Genau, vielen Dank. Das von Ihnen zu hören ist doch schön heute. weil tatsächlich, und auch über Probleme zu sprechen... Ich glaube, in Neukölln sind wir mittlerweile Weltmeister im über Probleme sprechen. Ich glaube, es gibt kaum einen Bezirk in diesem Land, wo man mehr und dezidierter und schon länger über all die Probleme spricht, die Einwanderung auch mit sich bringt. Ja? Und genau das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir sind die Demokraten in diesem Land. Ja? Wir müssen die übernehmen. Wir haben nämlich eigentlich, natürlich haben wir Probleme mit einer irregulären Einwanderung, ja? Aber wir haben ein viel größeres Problem in Deutschland mit der Demokratieunfähigkeit unserer Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Und dazu gehören eingewanderte Menschen und nicht eingewanderte Menschen. Ja, sie verdrehen die Augen, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist für uns tatsächlich, ich kann Ihnen sagen, wie die Basisarbeit in Neukölln aussieht. Vielleicht ist das nicht direkt eine Antwort auf Ihre Frage. Es ist aber so, wir sind da eine Gesellschaft mit sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Herkunftskulturen. Und dort arbeiten wir zusammen mit den demokratischen Kräften, sage ich mal jetzt verkürzt, die progressiv an dieser freien Gesellschaft, in der wir hier leben, sehr stark interessiert sind und für ihren Erhalt kämpfen wollen. Ja? Das also sind afghanische Männer. Ich sage Ihnen ganz klar,
das ist da,
auch Konservative, Sie bitte, die sind mit einbezogen, selbstverständlich. Wir haben auch konservative afghanische Familienväter, die mit relativ geringen Deutschkenntnissen sich sehr stark dafür einsetzen, dass ihre Töchter hier die beste Schulbildung bekommen sollen. Die gibt es auch. Ja? Wir haben auch nicht nur junge Männer, die irregulär hierher kommen, die alle kriminell werden. Bitte verkürzen Sie das alles nicht. Aber bitte lassen Sie uns über die reden, die problematisch sind. Und da bin ich bei Ihnen. Mit dem Islamismus haben wir in Deutschland seit 1960 ein Problem. Ab dem Moment, wo die Mili Gürtel sich hier etabliert hat. Das heißt, wir haben einen in Deutschland gewachsenen Islamismus, der sich natürlich auch befruchtet und vernetzt mit dem Weltweiten. Das heißt, unsere Sicherheitsbehörden haben sehr große Herausforderungen, die sie bewältigen müssen. Sie brauchen dafür alle Befugnisse. Ja? Wir müssen uns da viel, viel besser aufstellen. Wir können nicht auf ausländische Geheimdienste angewiesen bleiben.
Sind wir aber, solange die FDP ein Gesetz blockiert, nämlich das der Erkennbarkeit der IP oder Weitergabe der IP-Adresse.
Aber ich sage Ihnen, es gibt eine ganze Menge, wo wir lernen müssen. Und wenn wir Islamismus bekämpfen wollen, dann sollten wir vielleicht zuerst die Islamkonferenz abschaffen. Weil wir da nämlich etabliert haben, dass der politische Islam ein ganz selbstverständliches Sprachrohr aller Muslime in Deutschland geworden ist. Mhm. Was ein Unding ist, kann ich Ihnen sagen. Da können Sie mich in 10 Jahren noch darauf ansprechen. Dann wird vielleicht die Erkenntnis angekommen.
Da haben Sie meine Volksunterstützung. Ja.
Sehen Sie mal, da sehen Sie mal. Also wie gehen wir es an? Es ist ein riesenbreites Thema, es ist nicht einfach. Aber man hat ja jetzt das Gefühl, also die Bund-Länder und die Opposition wollen dann nächste Woche sich wieder treffen. Wie wichtig ist es, dass man neue Gesetze, Maßnahmen überhaupt beschließt? Oder geht es doch viel mehr darum, die Umsetzung der Gesetze, die wir haben, irgendwie durchzusetzen? Also Frau Dagmar, was denken Sie? Ist das alles Symbolpolitik? Dann haben wir kurz danach Wahlen in Brandenburg. Also man will ein starkes Zeichen setzen. Wir handeln. Und man gibt eine einfache Antwort auf sehr komplizierte Sachverhalte.
Das ist es ja eben. Es gibt keine einfache Antwort auf sehr komplizierte Sachverhalte. Zu den Wahlen muss man sagen, dass die AfD so stark abgeschnitten hat und die CDU nicht so stark abgeschnitten hat, wie sie gedacht hat, ist einfach mal ein Fakt. Das hat, ich würde sagen, dass diese Geschichte, was wir da in den letzten ein, zwei Wochen diskutiert haben, darauf wenig Einwirkung hat. Aber ich habe heute den Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gehört, der gesagt hat, er kämpft dafür, dass die Nazis und dass die Rechtsextremen hier nichts zu sagen haben. Und da sollten wir einfach aufpassen, wie viel die hier schon zu sagen haben, ja. Weil man ja im Vorfeld um diese Stimmung und Stimmungsmache, wie man darauf reagiert. Das ist das eine, das ist das Politische. Und kürzlich hat es auch ein Experte gesagt, also es gibt ja auch Migrationsexperten, Rechtsexperten, die sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder massiv in Abwehr von Menschen, die hierher kommen, investieren, oder man kann massiv in Integration investieren. Und ich glaube, für unsere Sicherheit und für unseren Nutzen hier ist es besser, massiv in die Integration zu investieren. Wobei ich jetzt nicht sage, alle sollen kommen oder so. Aber jetzt nicht falsch verstanden werden.
Ich wollte sagen, angesichts des internationalen Terrorismus, islamistischen Terrorismus, ist es dann ja nicht naiv, Herr Vorländer, zu denken, man kann da etwas gegen tun durch Integration.
Ja, aber das sind ja zwei unterschiedliche Felder. Natürlich haben wir politischen Islamismus, natürlich gibt es terroristische Attentate. Da gibt es natürlich auch Fehler, die gemacht worden sind bei der Innenministerin. Es gab mal eine Expertenkommission, die hat sich mit politischem Islamismus befasst. Deren Arbeit ist eingestellt worden. Jetzt sagt Frau Faeser, diese Arbeit soll wieder aufgenommen werden. Das war in der Tat ein Fehler. Aber das ist ein anderes Feld. Da muss man sozusagen gucken, wie die Prozesse der Radikalisierung verlaufen. Wir haben aber doch, sagen wir, nicht jeder hier Zugewanderte ist doch ein Terrorist. Wenn man sozusagen diese Ebene miteinander vermischt, kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen auf der einen Seite selbstverständlich Migration steuern. Wir müssen auch sehen, dass wir Facharbeitskräfte und Arbeitskräfte gewinnen. Das ist der ganze Bereich der Arbeitsmigration. So, dann haben wir diejenigen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Und da ist es, glaube ich, vollkommen richtig zu sagen, dass wir unsere Anstrengungen verstärken müssen, dass diese schneller, unkomplizierter und effizienter integriert werden, vor allen Dingen auch in den Arbeitsmarkt. Wir haben zwar von denen...
Aber da sagen jetzt alle Kommunen oder der Landkreistag, wir sind komplett überlastet, das schaffen wir nicht.
Ja, das ist einerseits ja schon die Klage des Landkreistages, auch der Städte- und Gemeindebund sagt das immer wieder, aber es trifft auch nicht für alle Kommunen zu. Das Problem ist, dass wir in manchen Hinsichten auch überbürokratisiert sind. Bis jemand in den Arbeitsmarkt kommt, muss er Sprach- und Kurse und Integrationskurse machen. Dann muss getestet werden, welche Fähigkeiten er hat. Dann müssen die entsprechenden Qualifikationen zertifiziert werden. Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess.
Ja, der muss beschleunigt werden.
Und das hat ja auch sozusagen Ansätze gegeben in der Ministerpräsidentenkonferenz und mit dem Bundeskanzler. Die hat es in den letzten anderthalb Jahren ja regelmäßig gegeben. Und da gibt es Punktepläne, die sind nach und nach, werden sie auch umgesetzt. Beispielsweise die Frage der Digitalisierung. Das wäre für die Integration auch sehr
hilfreich. Irgendwie kommt das ja nicht an, dann sagt die SPD.
Ja, weil wir die falschen Diskussionen führen. Das ist das Problem.
Aber ist die Frage.
Wir sind doch an einem Punkt angelangt, wo einfach eine Pause braucht, wo wir diese Zahlen... Wir können gar nicht so schnell Kita-Stellen nachbauen, nachbeschaffen. Wir können die Schulen... Ich weiß das von Freunden, die in Schulen arbeiten. Wir können gar nicht so schnell die Kapazitäten im Moment nachliefern, die wir brauchen für eine Integration, die wir uns wünschen. Deswegen muss man doch diese Dreiteilung unterscheiden. Im Moment haben wir eine gewisse Art von Notlage und wir brauchen bei dem Zuzug eine Atempause, ohne im Geringsten zu sagen, dass wir gegen Migration sind, gegen das Asylrecht, gegen Ausländer generell.
Also Sie würden auch nicht sagen, dass wir das Grundrecht auf Asyl ändern sollen?
Nein, in Paragraph 16 Absatz 1 steht, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Absatz 2 steht, wer aus sicheren Herkunftsländern darf hier keinen Asylantrag stellen. Deutschland ist von sicheren Herkunftsländern umgeben, also dürfte ich, so, das war das bis 2015, das war ungerecht. Deutschland hat zu wenig aufgenommen. Jetzt hat es sich umgedreht. Deutschland ist überproportional belastet und wir müssen wieder auf einen vernünftigen, richtigen Weg der Mitte.
Und da sagen ja dann einige, das hat der Finanzminister hat das letzte Woche gesagt, wir müssen den Markt Magnetismus, Stoppen von den Sozialleistungen. Das ist genau das, was die AfD auch sagt.
Das sagt übrigens die Sozialdemokratie in Dänemark. Der Ministerpräsident sagt dort, wir können uns unseren Sozialstand mit offenen Grenzen nicht leisten. Mhm. Wir wollen Migration auf einem Maß, so wie wir integrieren können. Ja. Und die dänische Sozialdemokratie macht nicht faschistische Politik, sondern sie hat verhindert, dass Dänemark faschistisch wird.
Aber die Dänen haben die Asylverfahrensrichtlinie der Europäischen Union 1992 nicht unterschrieben. Das heißt, die kam ein anderes rechtliches System. Wir können auch sagen, wir ignorieren das alles und sprengen sozusagen das gesamte europäische Asylsystem. Dann fällt uns das auf die Füße und wir haben eine Renationalisierung des gesamten Migrationssteuerungswesens. Mhm. Wenn wir das haben wollen, soll man das auch so sagen, aber dann
im Moment können
wir die Migration letztlich überhaupt nicht mehr steuern.
Wir wenden Dublin nicht an, also brechen wir europäisches Recht. Wir brechen unsere Verfassung. Dort steht Absatz 2, wer über sichere Herkunftsländer darf hier kein Asyl
annehmen. Deshalb ist die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems beschlossen worden. Es wird ja jetzt umgesetzt.
Ja. Frau Balci, was sagen Sie zu diesem Vorwurf, dass unsere Sozialleistungen so hoch sind, dass wir deshalb so attraktiv sind? Und gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da müssen wir was ändern und wir müssen auch die hier sind und die angekommen sind, mehr in die Pflicht nehmen?
Also ich glaube, sehr viel, was heute hier zusammengetragen wurde, ist einfach schlüssig und richtig. Ja, wir haben eine schwierige Verwaltung. Ja, wir haben bürokratische Prozesse, die es erschweren, dass die Menschen schnell in Lohn und Brot kommen. Wir haben die Schwierigkeit, dass wenn eine Kommune überlastet ist, es super kompliziert ist, zu sagen, okay, in Berlin haben wir keine Wohnungen mehr, aber in Prenzlau werden noch welche frei. Und die Frau hat sogar einen Arbeitsplatz da bekommen. Aber nun versuchen Sie mal, das schnell umzusetzen. Also es sind all diese Dinge, die eigentlich... Und deswegen sage ich, wenn wir das managen würden wie ein Manager, dann würden wir auch Qualitätsstandards haben in der Umsetzung von Ideen. Und dann wäre es anders. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, eine Fluchtunterkunft unterscheidet sich von der anderen, ja, in der Art und Weise, wie sie betrieben wird und gemanagt wird. In einer Schule funktioniert die Integration wunderbar und herausragend, sodass dann auch wieder mehr Leute in diese Schule wollen, weil diese Flüchtlingsklasse da so wunderbar akzeptiert. Und in einer anderen Schule läuft es gar nicht. Und
woran liegt es dann? Woran liegt es am Geld oder an den Menschen?
Es liegt natürlich braucht man immer die finanziellen Voraussetzungen. Man braucht die Schulgebäude, man braucht die Infrastruktur, man braucht die Wohnungen.
Aber da, wo es besser ist, sind das die finanziell besser ausgestattet
sind? Es ist das Management. Es ist wirklich der Wille der Menschen, Dinge umzusetzen und auch wirklich dran zu bleiben. Und natürlich darf man die Kapazitäten nicht sprengen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also wir brauchen, die Kinder, die zu uns kommen, haben ein Anrecht auf Schulplätze. Die sitzen bis über ein Jahr in Fluchtunterkünften unter sehr unschönen Bedingungen. Ja? Und wir tragen Verantwortung. Diese Kinder, das sage ich Ihnen, die werden nicht zurückgehen größtenteils. Die sind unsere Zukunft. Die werden dieses Land mitgestalten. Und deswegen, wir dürfen auch nicht immer alles miteinander vermischen. Gleichzeitig müssen wir die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger wirklich ernst nehmen. Wir müssen offen über alle kritischen Punkte sprechen können, die Migration betreffen, die uns betreffen, die Veränderung, die den Menschen Angst macht, wenn Menschen kommen, hierher kommen.
Und das,
die dürfen sie artikulieren.
Und wurde das zu wenig getan? Und gibt es Punkte, wo Sie sagen, dass man hat die Probleme nicht ernst genommen? Oder welche Parteien haben diese Probleme nicht ernst genommen?
Ich sage Ihnen alle. Weil ich glaube, wenn wir uns als eine Gesellschaft begreifen würden, ja, so wie wir jetzt hier sitzen, es ist für mich nicht selbstverständlich, hier zu sitzen. Meine Eltern sind in den 60er Jahren als Gastarbeiter hergekommen. Damals war das noch möglich. Heute gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Aber wir sind eine Gesellschaft. Ja, und wir sind eine Gesellschaft, die im Moment die größte Bedrohung von Rechtsextremen zu befürchten hat, ganz klar. Und das ist das, was unsere Demokratie zersetzen wird über lange Sicht hin. Darüber müssen wir immer, das müssen wir immer jetzt im Hinterkopf haben. Nach diesen Wahlen in Thüringen ist alles anders als davor. Und so müssen wir auch Einwanderung und Integrationsdebatten gestalten. Wir müssen uns ehrlich fetzen, aber wir müssen sehr stark zusammenhalten an den Punkten, wo es ganz, ganz, ganz wichtig ist, zusammenzuhalten, parteiübergreifend.
Herr Resing, wenn Sie das hören, was nehmen Sie daraus mit? Was müsste dann daraus folgen?
Also, sich ordentlich fetzen, nehme ich mit. Das sollten wir tun, das ist wichtig. Und zu sich ordentlich fetzen gehört, dann auch die, den Diskursraum, den weiteren Diskursraum zulassen, nicht sofort sozusagen einem Generalsekretär der CDU zu unterstellen, dass er nur Polemik will, wenn er dreimal das Wort Migration nennt. Es ist, wenn ich mir anhöre, dass also diese Versuchung sozusagen die CDU schon irgendwie ins rechte Spektrum einzusortieren, ist einfach ein fatal gescheitert auch an diesem Wochenende. Und deswegen, oder ins rechtsextreme Spektrum einzusortieren. Und deswegen glaube ich, dass diese Ausweitung des Diskursraums, auch über Zurückweisung an den Grenzen reden zu können, auch über eine Veränderung des europäischen Asylrechts nachzudenken, das ist nicht per se falsch.
Ganz kurz zum Schluss noch, Frau Dankbar, erwarten Sie wirkliche Lösungen jetzt nach diesen Treffen zwischen Opposition und Bund?
Ja, aber keine großen, so wie das jetzt, es wird kein großer Wurf werden, wie das jetzt auch wieder suggeriert wurde. Im Übrigen würde ich sagen, jeder Generalsekretär, der Migration sagen würde, als größte Probleme würde ich kritisieren. Ich finde einfach, wir sollten uns den Luxus leisten, komplizierte, also schon uns fetzen, aber komplizierte Probleme auch nicht versuchen, mit einfachen Antworten zu beenden, in der Hoffnung, dass es nächste Woche der Wähler und die Wählerin dann gutiert, weil das steckt ja doch oft dahinter.
Vielen Dank, Frau Dankbar, Vorlinder, Herr Resing und Frau Baltschi für die Diskussion hier. Und vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen gibt es natürlich wieder eine Phoenix-Runde. Dann fragen wir nach dem Wahlbeben. Wer kann mit wem, wer muss mit wem, ist ja nicht einfach in Sachsen und Thüringen. Also wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt Aktuelles in Phoenix der Tag mit Thomas Bade.